Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Niklas Kreuz, CEO von Invios.
Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Der DAX strebt schon wieder Richtung Allzeithoch. Am 5. August stoppte er kurz, so über der 17.000er Marke. Jetzt hat er bald schon wieder 18.500 erreicht. Das Hoch war bei rund 18.900. Also diese V-förmige Erholung der letzten zwei Wochen hat rund um den Globus eine Marktkapitalisierung von 3.000 Milliarden US-Dollar geschaffen. Der S&P 500 ist nur noch knapp 2% von seinem Allzeithoch entfernt, ja, und der DAX so circa 3%. Eine DAX-Rallye von 10 Tagen, das ist doch wohl die überraschendste Rallye des Tages, oder?
Ja, nicht nur des Jahres, sondern auch des Jahrzehnts. Man muss, glaube ich, aber auch da nochmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, was ist denn da überhaupt passiert, um aus der Vergangenheit auch zu lernen. Aber in der Tat, das ist eine der unbeliebtesten Rallyes, wenn ich in meiner Gilde rumfrage, Asset Management bei Vermögensverwaltern, dann sind viele auf dem falschen Fuß erwischt worden. Aber die Krise muss man erstmal verstehen, was ist da eigentlich passiert bei diesem Flash Crash?
Es überrascht mich jetzt, Jahrzehnts gab es sowas wirklich noch nicht in den letzten 10 Jahren. Ja, und was ist wirklich passiert? Und war es ein Crash oder war es einfach nur eine ordentliche, schöne Korrektur?
Das wird man, glaube ich, in den Geschichtsbüchern oder später einmal in vielen Jahren ex post richtig deuten können. Wir stecken da eigentlich noch zu sehr ex ante drin. Bis heute sind sich viele noch nicht ganz klar, was diesen Flash Crash ausgelöst hat. Es gibt so drei grundsätzliche Phänomene beziehungsweise drei Erklärungsansätze. Das begann ja punktgenau quasi mit Beginn des Augustes. Wir hatten dort mit Paul an der Spitze noch eigentlich eine sehr positive Darstellung, Pressekonferenz FOMC, wo es darum ging, zu sagen, Mensch, wir kriegen wahrscheinlich ein Soft Landing hin. Und genau am nächsten Tag kamen Arbeitsmarktzahlen, die der Fed auch schon vorlagen. Nichtsdestotrotz kam es dann überraschend und danach fiel der Markt eigentlich schon am Donnerstag, Freitag. Der Flash Crash, und deshalb sage ich auch ein Crash, der eigentlich seinesgleichen erst Jahrzehnte zurückliegt, war im Nikkei. Wir haben dort eine Entwicklung gehabt von minus 12,5% innerhalb weniger Stunden. Das war dann am Montag passiert. Und da muss man schon sehr weit zurückschauen, nämlich auf den Schwarzen Freitag 1987. Da hat der Nikkei auch knapp 11% verloren. Es ist also mitnichten so, dass dort nicht nur die 3 Billionen US-Dollar vernichtet wurden, sondern man sucht immer noch nach der Ursache. Die zweite Begründung, die dann ein paar Tage später kam, war die sogenannten Carry Trades, die aufgelöst wurden. Es ist so, dass man in einer solch doch sehr spekulativen Phase, in der wir uns zumindest in vielen Märkten befinden, zumindest in hohen Bewertungsphasen, dass dort einzelne Investoren noch einen Superträger suchen, also ein Leverage. Und diese Carry Trades bedeuten eigentlich in diesem Sinne, dass man sich in japanischen Yen verschuldet und dann in anderen Märkten, in anderen Währungen sich bewegt. Und die japanische Notenbank hat etwas überraschend, war eigentlich gar nicht mal so überraschend, es war angekündigt, die Zinserhöhung angekündigt und eine Zinserhöhung auch durchgesetzt. Und das hat die Investoren anscheinend immer noch auf dem falschen Fuß erwischt. Das heißt, der Yen ist aufgewertet, Kredite in Yen sind damit sehr viel teurer geworden und dann musste man sehr, sehr zügig raus. Man sah es auch am Goldpreis. Also selbst Gold ist 3,6% in der Spitze gefallen. Also vieles korrelierte mit nach unten. Der S&P fast 9% in der Korrektur, Nasdaq über 10%. Und der DAX, wie richtig gerade schon gesagt, ist auf 17.070 runtergefallen. Und dann kam es ja dazu, dass sich das in einer extremen V-Formation wieder nach oben gesetzt hat. Und da ist dann der dritte Beweggrund oder der Erklärungsansatz, die sogenannten CTAs, die Commodity Trading Advisors, die Trendfolgesysteme. Das sind also im Prinzip Händler, Investoren, eine sehr, sehr große, sehr, sehr großes Volumen vor sich herziehen. Die versuchen eben halt entsprechend von Trendindikatoren, aber auch auf Basis fundamentaler Daten relativ zügig rein und ausgehen. Also da ist eine hohe Fluktuation, eine hohe Umschlagshäufigkeit. Und das insgesamt mit den ETFs zusammen, diesen Algo-Tradern, hat sich dann das beschleunigt. Und jetzt auch, Gott sei Dank, wieder in eine andere Richtung.
So, das waren jetzt die Ursachen. Aber was lernen wir daraus? Diese V-Entwicklung, sind ja alle die gut gefahren, die einfach nichts gemacht haben. Naja, oder aus dem Urlaub kommen, aufs Depot schauen und sagen, oh ja, was für ein langweiliger Sommer, typisch Sommerloch. Aber all die, die zum Beispiel den neuen Markt mitgemacht haben, oder die sind ja vermutlich nervöser, zum Beispiel auch Lehman, Es ist zwar eine schöne V-Entwicklung, aber wenn man sich das dann vor 20 oder 10 Jahren nochmal ansieht, ist man doch nervös. Also, wie habt ihr reagiert? Ich sage, cool, coole Socke. Naja, jetzt nachkaufen. Das waren ja Weihnachtsgeschenke eigentlich zum Nachkaufen.
Ex post ist die Welt immer leicht erklärbar. Hätte man das gewusst, ja, in der Tat. Wir arbeiten an der Börse genau mit dieser Systematik, dass wir diese Panik, und es gibt da 10 Gebote sogar, die man jetzt direkt umsetzen könnte, um zu sagen, was sollte man nicht machen. Also wir haben kurzfristig, weil unsere Sicherungssysteme dann greifen, wenn zum Beispiel die 200-Tages-Durchschnittslinie unterschritten wird von einem Kursband der Leitindizes, dann müssen wir agieren. Das ist einfach systemseitig so fixiert, damit man nicht zwischen Panik und Himmelhochjauchzen immer wieder links rein, rechts raus, also viel hin und her tradet. Ex post ist es klar, ja, war eine schöne Gelegenheit. Wir haben 2 Tage noch abgewartet und sind dann aber wieder mit einer relativ hohen, starken Quote, Aktienquote auch schön mit nach oben gelaufen. Dann konnte man den breiten Index auch kaufen. Und da hat sich all das, was nach unten geprügelt wurde, dann auch sehr, sehr zügig wieder nach oben entwickelt. Also es gibt wirklich in etwa die Situation, dass man in solchen Tagen mit kühlem Kopf, mit klarem Kopf unterwegs sein soll und eben halt aus der börsenpsychologischen Sicht heraus nicht diesen kognitiven Reaktionsmustern, denen ja viele gefolgt sind, panisch rauszugehen. Also du sollst keine Panik haben und keine Angst. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, weil in solchen extrem volatilen Zeiten eben halt das Geld aus den schwachen zu den starken Händen geht, so sagt man es ja auch. Und diese Irrationalität, die ja eigentlich durch Angst entsteht, die ist in der Regel kein guter Berater. Das Zweite, was wir einfach am Markt auch gesehen haben, war dieser Herdentrieb, dass viele Investoren eben halt dazu neigen, wenn sie die Handlungen anderer Marktteilnehmer sehen, das nachzuahmen. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass wir ein soziales Bedürfnis haben für Bestätigung und Angst davor zu haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Die führt eben halt zu solchen Übersprungshandlungen. Kennt man auch bei Tauben. Wenn eine pickt, picken die anderen auch, obwohl da nichts auf dem Boden liegt. Wir wissen das von Social Media, TikTok, all das, was uns eben halt dieses Gruppenphänomen auch immer wieder offensichtlich zeigt. Ich glaube auch, dass ein extremer Optimismus da war. Das hätte man auch sehen können. Gefolgt dann von dieser Desillusion. Und dann schlägt das Kursband auch. Das sieht man immer wieder. Es gibt eine sehr interessante Vanguard-Studie dazu, die jüngst gerade über die Ticker gelaufen ist, dass immer, wenn Märkte stark korrigieren, die Korrektur der Korrektur, also genau die V-förmige Erholung, auch sehr nah zeitlich beieinander liegen. Also das dann auch korrekt zu timen, ist relativ schwer. Es war natürlich auch, wie gerade auch schon richtig gesagt, vom Markt lange Zeit schon erwartet. Eigentlich schon im letzten Jahr haben viele große Dr. Dooms dieser Welt und Crash-Propheten gesagt, oh, wir brauchen eine Korrektur. Wir haben auch durch AI, KI eine hohe Fantasie im Markt gehabt, also Magnificent Seven-Diskussion, dieser übertriebene Optimismus. Und wenn man dann eben halt auch darauf achtet, dass man nicht selber solch einer Loss-Aversion unterliegt, also so einer Verlust-Aversion, dass man Angst hat, weil Verluste immer stärker wiegen als Gewinne, dann hat man eigentlich ist man am besten gefahren, wenn man die Füße stillgehalten hat und das einfach mal über sich ergehen lassen. Aber da gibt es eben halt eine Menge an kognitiven Verzerrungen, die uns immer wieder dann auch zum falschen Handeln treibt. Deshalb in der Ruhe liegt die Kraft, auch in diesem Fall.
Ja, eine schöne V-Entwicklung. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, wenn man sich das so vorstellt, gehen Sie mal her, machen Sie mal Ihren DAX auf mit einem Chart. Gehen Sie da mal 10, 20 Jahre zurück oder Dow Jones, vielleicht sogar bis zu 30 Jahre zurück, wenn es Ihre Software hergibt, dann sieht man ja nicht mal eine Delle eigentlich in diesem Aufwärtstrend. Ja, wo geht der Markt bis zum Jahresende hin? Das kann man eigentlich noch überhaupt nicht sagen. Oder ist das vielleicht schon eine Jahresendrallye?
Ja, nein, also das ist, wir versuchen ja immer in eine Glaskugel zu schauen, aber das, was wir jetzt vor 2 Wochen gesehen haben, war Fear of Missing In. Ja, also es war eine schiere Panik rauszukommen. Dann kam Fear of Missing Out. Also jetzt trägt gerade genau das andere Narrativ wieder. Es sind auch gute Nachrichten und schlechte sind schlechte. Das war vorher komplett umgedreht. Dieses Fear of Missing Out Phänomen trifft jetzt etwas. Wir wissen aber auch, dass wir unter saisonalen Effekten jetzt leiden werden an der Börse. Der August und der September sind erwiesenermaßen über die Statistik hinaus die schlechtesten Börsenmonate, die volatilsten und am Ende auch immer mit einem negativen Vorzeichen. Das sind nur Durchschnittswerte. Aber wenn jetzt auch am Freitag treffen sich ja die 7 führenden Notenbanken in Jackson Hole, wenn denen wirklich durch eine sehr sinnvolle Geldpolitik das Softlanding gelingt und danach sieht es zumindest weltwirtschaftlich aus, nicht für Europa, aber weltwirtschaftlich, dann mit der Zinssenkungsfantasie, die dann im September auch nicht nur eine Fantasie ist, sondern Umsetzung findet, plus ein Wahljahr, das wissen wir auch in Amerika, wo es derzeit noch etwas unsicher ist, aber die Tendenz geht wieder in eine stabile Regierungsform, dann dürfte man von einer Jahresendrallye ausgehen. Also buy the dip könnte eine sehr gute Idee sein für August, September und dann muss man bis Oktober und ab da dürften wir uns wieder in stabilen Aufwärtsmärkten bewegen. Vorausgesetzt, der exogene Datenkranz verändert sich nicht zu sehr, also dass wir keinen exogenen Schock bekommen, dass sich das Geopolitische weiterhin in irgendeiner Weise halbwegs stabil hält, dass wir mit Taiwan und mit dem Nahostkonflikt und in der Ukraine da keine weitere Eskalation erfahren, dann dürfte das wieder ein sehr erfolgreiches Börsenjahr dann sein. Aber es bleibt ruckelig jetzt für den August und den September.
Ja, man könnte es auch umdrehen. Ich meine, vielleicht war ja der 5. August nur ein Test. Die Tech-Werte, Nvidia und Co., haben wir eine KI- oder Tech-Blase?
Ich würde das nicht mit 2000 vergleichen. Wir haben, wenn wir uns mal die Magnificent Seven anschauen und die ja für den S&P und damit auch für den MSCI World relativ starke Gewichtung haben, sind das funktionierende Geschäftsmodelle. Das sind alles Cash-Cows, die verdienen Milliarden, die investieren, die haben sogenannte Moats, also Markteintrittsbarrieren, die haben monopolistische, vielleicht duopolistische, zumindest oligopolistische Formen angenommen, sodass sie auch Preissetzungsmacht haben. KI wird auch weiter die Produktivität weltweit steigern. Ich sehe das große Potenzial dort. Das ist schon auch etwas anderes, was auch auf fundamental wirklich sehr soliden Beinen steht. Bei den Bewertungsniveaus wird man wahrscheinlich ex post in 10, 20 Jahren sagen, mein Gott, wieso bin ich da nicht eingestiegen? Und die Weltaktie ist ja in aller Munde. Wenn man dann bei so einer Goldgräberstimmung eben halt die Schaufeln kauft, statt selber zu schürfen, dann sind es eben halt die Chip-Hersteller und da federführend, weil die Algorithmen in der Regel auf diesen Nvidia-Chips rasen und lernen, ist das so quasi wirklich auch ein Single-Stock, den ich jetzt nicht empfehlen kann und darf. Aber man sieht, dass vor 2 Wochen die Aktie korrigierte bis auf 96 US-Dollar und jetzt wieder weit über 100, 120 steht. Da muss man sagen, ja, das sind dann immer wieder auch Chancen. Nichtsdestotrotz gibt es Regeln im Asset Management und als Kunde, als Laie vielleicht, als Semiprofessioneller ist man eigentlich sehr gut immer gefahren, wenn man breit streut, also die Risiken breit streuen, sich nicht nur ausschließlich auf einen Sektor, meinetwegen Tech, zu konzentrieren, sondern das als eine Beimischung zu sehen. Man kann sie auch etwas stärker gewichten, einen langfristigen Anlagehorizont zu haben, das auch über andere Instrumente zu streuen. Dann macht das durchaus sehr viel mehr Sinn, als jetzt alles auf eine Tech-Karte oder auf die Magnificent Seven zu setzen oder auf Semiconductor. Breit streuen und dann ist das in der Tat, haben wir ein sauberes Contango. Das heißt, es gibt immer diese Dips, aber im Prinzip geht der Chart links unten, von links unten nach rechts oben in einem funktionierenden Markt.
Herr Kreuz, ich danke Ihnen.
Ich habe zu danken, Herr Heinrich.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.